Kind hat es einen riesen Indoor-Spielplatz, Trampolinhalle, Bouldern kann man dort. Und vor allem hat es jene Essstände. Also wirklich, es ist irgendwie viermal so gross wie der Raum da, gefühlt. Und einfach alles über Mexikanisch, Griechisch, Pizza, Pasta, Crepe, alles Mögliche. Und es ist einer von diesen Momenten, ja, es hat x Sachen, aber es hat die Hälfte noch vergessen. Und auf jeden Fall, genau, es hat noch Tibetanisch. Genau. Anyway, auf jeden Fall hat es wirklich x Sachen. Und in dem Moment, wo du denkst, ach, ich habe nur einen Magen. Kennt das, oder? Irgendwann hast du genug gegessen. Man soll sich nicht völlig der Völlerei hingeben, oder wo es dort vielleicht am gefährlichsten ist. Und einfach so die Herrlichkeit überall. Und es ist alles so nah, überall schmeckt es drin. Und dass du wie entscheiden musst, cool, da gehst du halt das zweite, dritte, vierte Mal oder so. Das ist ja noch geschickt gemacht, oder? Bei uns ist es auch ein wunderbarer Hotdog. Genau, aber wegen dem kommt man, oder? Aber das sind nicht 10 verschiedene Sachen, oder? Aber man kommt wegen dem einen Hotdog natürlich. Auf alle Fälle ist dann die Herrlichkeit in einem ganz kleinen Rahmen auch wieder, wo ich so die Predigt, wo ich die Predigt gestern beschrieben habe, das ist auch mega herrlich, wenn man gerne isst. Ein wunderschöner Ort, Freirumzug. Genau, ich könnte auch gesponsert werden von Ihnen. Auf alle Fälle, die Herrlichkeit zeigt sich heute in dem Bild von dieser Feuer- und Wolkensäule. Die Feuer- und die Wolkensäule, die das Volk Israel in der Wüste hatte. Und ich möchte noch einmal mehr Hand sehen oder eben auch nicht. Wer hat schon mal nur eine Predigt über die Wolken oder Feuersäule gehört? Nur über das. Ah, sehr gut, Premiere. Genau, ich habe das auch noch nie gehalten. Ich habe das auch schon x-fach gekannt. Man kennt die und man weiss, dass sie da, diese Feuer sind sie geführt worden. Aber jetzt auch nur über das mal fokussieren. Was gibt das alles her? Was steht in der Bibel alles über die Feuer- und Wolkensäule? Und was können wir daraus lernen? Was können wir in den Alltag mitnehmen für den Text? Und ich möchte den Text gerade lesen, dass wir es gerade mal schwarz auf weiß sehen. Und es steht im 2. Mose, Kapitel 13, Vers 21. Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Tagsüber hatten sie immer die Wolkensäule vor sich und nachts die Feuersäule. Genau, Tag und Nacht wandern, klingt wie RS, oder? Auf jeden Fall, genau, es war immer präsent. Es ist ein Bild, Gott ist immer da, Gott ist immer präsent. Mit ganz einfachen und vor allem auch sehr imposanten Bildern. Und wenn man das so liest, denkt man, wow, mega stark, mega krass, aber es war nicht in dem Sinne eine Neuerfindung. Also es war eine Neuerfindung, die Feuersäule hat wahrscheinlich niemand können bieten zu dieser Zeit. Und auch heute ist es schwierig, so etwas wahrscheinlich zu kopieren. Aber Gott greift etwas auf. Und das ist vielfach in der Bibel auch, vor allem im Bild von Jesus sehen wir es noch mehr, weil er halt Mensch ist und dann auch menschliche Sachen gemacht hat, dass er immer wieder etwas gemacht hat, wo man eigentlich schon kennt hat. Aber man kennt den Kontext nicht. Und eine Geschichte, die die Leute gekannt haben, und er hat sie wie gesteigert. Und da ist jetzt auch ein Bild davon gewesen, das Bild von Feuer und Rauch in Bezug auf Sicherheit geben, in Bezug auf den Wegleiter, das haben wir gekannt gehabt. Wenn man damals zu dieser Zeit unterwegs war, ist der, der den Weg gekannt hat, mit der Rauchpfanne vorausgelaufen. Oder mit der Fackel, vielleicht das gängige Bild. Oder auch mit der Rauchpfanne. Und man ist wirklich dem Rauch nachgegangen. Weil wenn eine grosse Karawane ist, ist es noch wichtig, oder? Dass es noch richtig ist, mehr oder weniger. Und da ist einer vorausgelaufen mit Rauch oder mit einer Fackel, wahrscheinlich in der Nacht. Und Gott greift das Bild auf und er zeigt sich anhand von dieser riesigen Feuersäule und von dieser Wolkensäule. Ich bin mit euch. Ich leite euch den Weg durch die Wüste, durch die heissen Wüstensand. Und das ist ja nicht nur ein schönes Bild, das ist nicht nur ein imposantes Bild, sondern es ist entscheidend, weil die Israeliten haben ja noch mächtig Druck gehabt. Sie hatten mächtig Druck gehabt, weil die Ägypter, die sie ja dann freigelassen haben, aufgrund der 10 Plagen, die da recht drunter drüber gebracht haben, haben sie gesagt, okay, wir sind bereit, euch frei zu geben. Und das ist natürlich nicht einfach, weil man nimmt an, dass es bis zu 2 Millionen Leute waren, die unterwegs waren. Also kann man fassen, es waren mehrere 100'000 Männer, also Sklaven, die gearbeitet haben und die Pyramiden und Sphinx und alles gebastelt haben. Und die gehst nicht so leicht weg. Das ist natürlich ein arbeitsmäßiges Fiasko, oder? Und früher oder später, nach dem ersten Groll über die 10 Plagen, haben sie gesagt, die holen wir zurück, die sind noch nicht so weit. Die holen wir zurück und irgendjemand muss das Zeug weiterbauen. Und die Israeliten haben immer im Nacken gehabt, hey, die könnten mal zurückkommen. Und tatsächlich ist es so gekommen, oder? Kennst du vielleicht, du befürchtest etwas und dann sagst, nein, das kommt eh nicht und dann kommt es dann genauso, oder? Und auf jeden Fall ist es dann genauso gekommen. Die Ägypter sind dann nachgereist und dann sie wollen einholen. Und das lassen wir ein Kapitel später schon. Es passiert schon sehr bald. Die Ägypter jagten den Israeliten nach. Mit allen Streitwagen, Pferden und Reitern stürmten sie ins Meer hinein. Genau das Rote Meer, das dann geteilt war. Kurz vor Tagesanbruch blickte der Herr aus der Wolken- und Feuersäule auf das ägyptische Heer hinab und stiftete Verwirrung in ihren Reihen. Er ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, sodass sie nur mühsam vorankamen. Der Herr steht auf der Seite der Israeliten, riefen Ägypter. Er kämpft gegen uns. Kehrt und flieht. Genau, die Räder sind abgefallen. Und sie sind stecken geblieben, sind nicht mehr weitergekommen. Und haben gemerkt, hey, das kommt nicht mehr gut. Also Gott war in der Feuer- und Wolkensäule schon dort und hat das schon gelenkt gehabt. Es ist auch spannend, dass es die einzige Stelle ist, wo das beides erwähnt wird. Weil sonst ist immer entweder oder. Am Tag immer Wolken, in der Nacht immer Feuer. Das ist eigentlich die einzige Stelle, meinte ich, wo wirklich beides hineinsteht. Ist ja logisch, es ist Tagesanbruch. Wenn es im Tagesanbruch gibt es einen Wechsel. Und Gott macht gerade den Switch, dass er den Weg geleitet hat, eben, dass sie durch das Rote Meer gehen. Und dann ist Tagesanbruch geworden, die Ägypter sind dann losgaloppiert. Und dann hat sich das in eine Wolkensäule verwandelt. Noch ein spannendes theologisches Detail. Und das war wie eben ein Schutz gewesen. Ich fand es auch spannend gefunden, dass, da jetzt irgendwie, dass die Räder sich gelöst haben, auf eine kreative Art und Weise mal, das Handwerk legen, oder? Finde ich jetzt noch spannend. Ich habe über die Wolken und Feuersäulen noch weitere Belegstellen gefunden. Das ist mir eigentlich auch spannend, zu der Bibel schauen, wo steht das nun, wie steht das? Und zwar habe ich den Psalmen gefunden, Psalm 99. Gott sprach sie aus der Wolkensäule und sie gehorchten den Geboten, die er ihnen gab. Kurz und einfach. Ein paar Psalmen vorher steht es ein bisschen ausführlicher. Schon ihre Vorfahren hatten seine Wunder erlebt, damals in Ägypten, im Gebiet von Zoan. Er teilte das Meer und ließ sie hindurchziehen. Das Wasser türmte sich auf wie einen Wall. Am Tag führte sie mit einer Wolke und in der Nacht mit hellem Feuerschein. Und Nehemia, ein bisschen später, am Tag zeigte die Wolkensäule an, wohin sie gehen sollten, und in der Nacht erleuchtete die Feuersäule ihren Weg. Genau ihr Bild davon. Was ich noch stark finde, ist, dass erstens mal sind ja die Wolken für die Israeliten schon sehr viel positiver besetzt als für uns. Wir haben ja gerne einen stahlblauen Himmel, so wie gestern, einen wunderbaren Tag. Weil die Wolken bei uns sind sehr oft mit Regen besetzt, in dem Sinn. Und aber für die Israeliten, die sehr wenig Regen hatten, sehr wenig Niederschlag, eine Wolke ist immer ein Bild, ja, es ist gut, vielleicht regnet es dann, wenn es die Wolke hat, oder es gibt zumindest einen Schatten. Wenn du Wolke hast, zumindest ein bisschen weniger Sonneneinstrahlung, du hast Schatten. Das ist ein sehr positives Bild. Und Feuer, das Feuer positives Bild, auch ist habe ich letzten Sonntag auch recht breit geschlagen, dass es etwas Gemeinsames ist, etwas sehr Wärmendes, gerade ein Augenöffner auch. Ich habe erzählt, letzte Woche, wo wir um das Feuer gestanden sind, man schaut so ehrfürchtiges Feuer hineinschauen. Es ist so ein mega schöner Moment. Aber Feuer könnte auch zerstörerisch sein, das ist ein anderes Thema. Podcast von letzten Sonntag hören. Heute ist der Freiraum-Podcast dran. Auf jeden Fall. Und das Zweite, was ich sehr stark finde, ist, dass die Feuer- und die Wolkensäule ist nichts statisch. Es ist nicht nur ein imposantes Bild. Es ist einfach nur eine schöne Anführungszeichen Deko. Sondern Gott ist in dieser Wolkensäule und Gott ist in dieser Feuersäule. Weil es steht, er schaut aus dieser raus. Er schaut aus dieser raus und hat eine Verwirrung gestiftet. Also Gott ist in dieser Wolkensäule und wenn er eine Führung gibt, ist nicht etwas statisch, ist etwas unnahbar, sondern dann ist er ein Gott, der nahbar ist, der Beziehung sehnt und Führung schenkt, nicht einfach nur als Wegweiser und gut ist, sondern als Wegweiser, wo du Beziehung kannst haben, wo du kannst im Gespräch, im Dialog sein mit Gott. Das ist ein Bild. Und das ist nicht immer so gut fassbar, weil Gott ja unsichtbar ist. Er ist nicht wie ein Freund da, wo du einfach kannst Fragen machen und tun. Das braucht dann immer Glauben, es braucht dann immer eine innere Überzeugung, eine Zuversicht. Und die fällt dann nicht immer leicht. Uns fällt leichter und redet auch von mir etwas, was du siehst, etwas, was du kannst anlangen, was du kannst wahrnehmen. Ja, wenn das jemand sagt, wenn jemand sagt, das und das ist gut und recht, dass du das sagst, ja, mal, ich vertraue jetzt drauf und gehe für das, oder? Und das ist bei Gott nicht eins zu eins gleich, das ist ja eigentlich relativ logisch. Aber die Nahbarkeit, die kommt dann, und die kommt dann vor allem, wenn ich Bibel lese, wenn ich Jesus lese in den Evangelien. Ich habe ja mal erzählt, dass ich letztens an einer Party war, wo wir sehr gute Gespräche haben können über den Glauben, über die Weltreligionen. Und wir haben gesagt, ja, die Weltreligionen haben vieles gemeinsam und das ist auch richtig. Es ist wichtig in einer Zeit heute, wo überall gespalten wird, dass man Gemeinsamkeiten auch betont. Und es hat einige Gemeinsamkeiten. Aber dennoch gibt es natürlich auch logischerweise Unterschiede. Und die Unterschiede finde ich, eben, dass in der Weltreligion vielfach darum geht, dass Menschen zu Göttern gemacht werden. Und im christlichen Glauben wird Gott Mensch in Jesus Christus. Also Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und wenn ich die Evangelien lese, dann sehe ich einen Mensch mit bodenständigem Handeln, mit logischem Handeln, natürlich auch mit übernatürlichen Sachen, mit spooky Sachen, das eine oder andere auch, aber sehr viel auch, wo ich sage, hey, das spricht mich voll an, ich kann mich voll damit identifizieren. Es ist beziehungsmässig etwas möglich. Also Gott, der ganze Gott, der den Sternenhimmel gemacht hat, Gott, der eben Flut gemacht hat, Gott, der macht, dass sich jetzt das Laub langsam wieder verfärbt und wieder abfällt und früher ist alles wieder da. Jedes Mal ist es ein Wunder, finde ich. Der unglaubliche Gott, der gewaltige Gott, ist in Jesus Christus für mich total nahbar. Er ist Mensch. Ein einfacher Büzer in dem Sinn. Einerseits Gott, andererseits ein einfacher Büzer, Zimmermann und nahbar. Und das finde ich mega stark. Und das ist etwas, was wir gefühlt immer ein bisschen unterschätzen, dass wir nahbar den grossen Gott haben in Jesus Christus und wie entscheidend das ist. Und wir sind auch gerade am Chosen schauen, da die Serie über Jesus. Und all die Geschichten, eben, ich habe die auch schon x-fach gelesen oder teilweise auch schon predigt. Aber wenn du dann das Bild davon siehst, das ist so cool, wenn du dann siehst, wie Jesus dann geschiert mit den Leuten, mit den eigenen Jüngern, wie er die Wunder macht, wenn du das Bild davon siehst. Ich finde das mega ermutigend und mega berührend. Und einfach zu sehen, hey, wow, das macht dich so richtig. Du kannst das nicht so vor, das ist dein eigenes Bild, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Aber du kommst das Bild über, hey, dort, wo Jesus ist, dort möchte ich auch sein. Er hat auch immer das rechte Wort zur rechten Zeit. Er ist extrem barmherzig und gleich macht er einen klaren Wert und eine klare Linie. Er ist extrem öffnend und sagt aber gleich, hey, du kannst nicht einfach machen, was du willst. Weil wenn du machst, was du willst, tust du andere Schaden damit. Und so weiter und so fort. Also wirklich sehr stark. Aber vor allem das Nahbare, dass Gott sich niederlässt. Und dann habe ich etwas gefunden, eine Vorbereitung in der geliebten Wuppertaler Studienbibel, die ich immer lese als Vorbereitung. Und zwar ein Zitat. Bis heute sind jüdische Gläubige der Meinung, dass wenn zwei Menschen zusammensitzen und über die Tora reden, dann ist die Shechina anwesend. Und das steht in der Tora im Mishnah Avot 3,2. Genau. Shechina, hebräisch, sich niederlassen, offenbart sich in der Tora eine Art Wolke, die über dem Stiftzelt schwebte und das jüdische Volk als Zeichen göttlicher Verbundenheit begleitete. Dieses Bild bezog Jesus auf sich selbst, als er meinte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Also wir sehen da wieder das Bild, wo Jesus aufgepimpt hat. Wenn Jesus sagt, in Matthäus 28, er sagt, dort, wo zwei, drei in meinem Namen sind, ganz bewusst in meinem Namen, Jesus Christus, dort bin ich gegenwärtig. Und er hat gewusst, dass die Juden kennen das. Weil sie wissen, dass wenn zwei da nur, sich über den Tora, über den Glauben unterhalten, dann ist die Shechina, dann ist Gottes Herrlichkeit in Form von einer Wolke über dem Stiftszelt. Und das Stiftszelt war ja der temporäre Tempel, den sie in der Wüste hatten. Die haben sie nachher nicht mehr gebraucht, was sie den Tempel hatten. Aber sie haben den Tempel wollen. Sie wollen, dass Gott einen Ort hat, wo er sein kann. Und ob dem Stiftszelt war die Wolke, war die Shechina, weil Gott sich niedergelassen hat auf das Stiftszelt. Und in dem Stiftszelt hat der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen, um das Opfer und das Buß für das ganze Volk zu tun. Und die anderen können in dem Vorzelt und in dem Vorräumchen können Opfer, Tieropfer machen, um mit Frieden mit Gott zu haben. Auf alle Fälle, das ist ein Bild, wo Jesus ganz bewusst darauf greift, einmal mehr eben. Es gibt die Bibel ist x Bilder davon, wo man sieht, hey, da ist etwas dahinter. Oder? Das ist wie heute, wenn du einen guten Film siehst, denkst du, das ist mega gut, mega innovative Geschichte. Und dann merkst du, es hat in den 50er Jahren hat schon eine Verfilmung davon gegeben. Das ist ja ein Remake oder irgendwie, es hat schon ein Buch darüber geschrieben, das ist eine Buchverfilmung. Auf alle Fälle hat das Jesus bewusst gemacht, zum Anknüpfen. Dass die Leute sagen, hey, okay, so ist es gedacht. Und Jesus geht ja steil rein. Einmal mehr. Und er sagt, hey, ich bin Gott. Wenn in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich als Gott gegenwärtig. Und das ist, wie gesagt, das Nahbare, wenn sich die Shekina niederlässt. Und wieder im Bild von den Wolken. Und darum habe ich beides zusammengenommen. Ich habe letzte Stunde gesagt, dass Feuer und Wolken näher beieinander ist. Das ist eigentlich relativ logisch, wenn ich denke, wenn es Feuer gibt, gibt es Rauch, oder? Und auch das passt zusammen. Also Feuer und Rauch und Luft ist näher beieinander. Die beiden Schwerpunkte von dem zweiten Halbjahr sind näher beieinander. Und auch da ist das Bild, das sehr stark ist, dass man das sieht. Eben Feuer in der Nacht und Wolken am Tag. Was uns vielfach daran hindert, daran, wirklich das Nahbare einzugehen, ist die Stolpersteine vom Loslassen. Ich habe da auch wieder ein gutes Zitat gefunden von einem Prediger in Wuppertal, hat aber nichts mit der Wuppertal Schulbibel zu tun, ein lustiger Zufall. Und er hat ein spannendes Zitat geschrieben, das ich auch vorlesen möchte. Es scheint in der menschlichen Natur zu liegen, die gesicherte Unfreiheit der ungesicherten Freiheit vorzuziehen. Vor der Wahl Sicherheit oder Freiheit wählen wir oft die Sicherheit. Israel war dafür in der Wüstenzeit immer wieder anfällig. Zurück zu den Fleischtöpfen Ägypten, immer wenn es eng wird, immer wenn das Neue nicht von selbst oder problemlos kommt. Gott kennt diesen Zug an Israel und er kennt ihn auch an. Diesen Zug, der jeden Auszug erschwert. Aber darüber wird im Text nicht geklagt. Es heißt schlicht und einfach, dann lasse ich das Volk eben einen Umweg gehen. Also, tun wir zuerst das Volk Israel, das da auch ein Fett abbekommt, kurz in die Umstände hineinversetzen. Sie sind in der Sklaverei gewesen, und auch so wie logisch, sie sind nicht mehr in der Sklaverei, es ist einfach schwarz-weiß, oder? Es ist viel klar, es ist alles besser. Aber so einfach ist ja die Milchbücherrechnung oft. Das ist ja sehr oft nicht immer nur so alles so schwarz-weiß im Leben, sondern es hat gewisse Graustufen, die drin spielen. Ein Kontext, eine Hintergrundgeschichte, eine persönliche Geschichte. Und darum ist es auch gut, dass man nicht immer pauschalisiert, sondern versucht, ins andere hineinzudenken. Und ich will es wohl nicht in Schutz nehmen, aber ich will wie versuchen zu verstehen, wenn ich an einer Stelle wäre, ich wäre in der Wüste Tag ein, Tag aus. Und vielleicht, also meine Frau hat jetzt eher Freude, sie hat mega gern, wenn es heiß ist und sie kann nie genug Sonne haben. Und mir ist gestern fast wieder zu warm gewesen, oder? Und ich so in der Wüste und mit meiner hellen Haut, immer am Eingreme, und da hast du keine Sonnencreme gehabt und alles. Und immer Staub in den Schuhen oder in den Mokassins oder was haben, Sandalen wahrscheinlich. Und das, ja, versteht ihr, man ist schon frei, man ist endlich von der Sklaverei. Und Sklaverei ist überhaupt nicht lustig, das ist kein Thema, oder? Aber es ist nicht 100-0, oder? Es ist einfach die Freiheit, mega die Wunder alles. Aber in dieser Wüste, das war kein Zuckerschlecken. Das war nicht einfach nur Partystimmung hoch 3 gewesen. Auch wenn Gott gegenwärtig ist, und das kennst ja du auch. Und wir haben es ja sehr gut in unserem Land. Wir haben sehr gesicherte Umstände. Wir sind in einem reichen Land, auch wenn es natürlich auch Armut gibt. Aber auch wenn Gott gegenwärtig ist in unserem Leben durch die Wolken und Feuersäulen, haben wir auch nicht nur Party und Sonnenschein, sondern auch wir haben Herausforderungen, die uns immer wieder zweifeln lassen, so wie diese Leute immer wieder zweifelt haben, weil die Umstände in der Wüste sind nicht einfach gewesen. Und ich meine, was diese Leute gegeben hätten, darum einen Freiraum erleben. Sie haben nicht jeden Tag das Manna gehabt, das gussartige Brot. Und ich glaube, einmal eine Woche hat es Wachteln gegeben. Und der Zeit, das ist ihr Speisplan, oder? Und so, und dann, dass sie dann sagen, ja, gehen wir zurück auf Ägypten, ah, dort haben wir Fasan gegessen, und dort haben wir Trauben gehabt, dort haben wir, meine, Ägypten war eine Hochkultur zu dieser Zeit. Sie haben zwar hart geschafft, zu hart wahrscheinlich, auch geplagt worden, auspeitscht worden, gegen den Schluss dann von der Sklaverei, aber am Abend hat es gut Essen gehabt, weil sie haben alles dort in Ägypten. Also versteht ihr, es ist nicht einfach so schwarz-weiß, also sie sind ja frei und dann ist alles gut, nein, Herausforderungen bleiben, und manchmal sieht man sich daran zurück. Und manchmal sind wir auch manchmal denkt man, hey, früher, ich war in dieser Sucht und so. Aber ja, nur schlecht war das ja nicht. Manchmal so, weißt du, mit den Leuten, manchmal ein bisschen, was wir dort besoffen gemacht haben, war ja nur noch schlecht gewesen. Und natürlich ist nicht auch 100% nur schlecht alles. Aber plötzlich fängst du es wieder idealisieren, sag ja komm, ist doch gleich und bist plötzlich wieder in der Sucht drin. Das ist wirklich sehr ein schmaler Grat. Aber das Coole ist, dass Gott nicht einfach sagt, ja, jetzt habe ich euch befreit und jetzt nehmen wir das nicht richtig an, jetzt vergessen es, oder? Und Gott hat ja x-fach können sagen, mit diesen Menschen, jetzt höre ich auf, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wie oft verbrennen wir uns die Finger? Wie oft auch manchmal ein Kind sich die Finger verbrennt, bis es etwas schnallt, oder? Auch wir Erwachsenen auch, wir machen manchmal auch so kopflose Geschichten, aber das muss nicht Kind sein. Aber dass Gott immer auf den gibt. Und das ist ja schön, das ist etwas, was ich immer höre, wo die Leute wissen, hey, Gott vergibt mir immer wieder. Wenn ich wirklich, wenn ich bereue und auch in die Ordnung bringe, das ist auch noch ganz wichtig, dass man versucht, die Ordnung zu bringen mit den Menschen, die du verletzt hast oder beschissen hast oder so, dann ist immer Vergebung da. Aber dass Gott wie sagt, hey, was immer auch ist, das Band bricht nie ab. Ich bleibe die Wolkensäule und ich bleibe die Feuersäule. Auch wenn man immer wieder einen Umweg macht. Auch wenn es immer wieder ein Ding braucht. Und ich finde es so schön, Umweg ist recht ein negatives Wort, weil ich hasse es, ich kann es sagen, ich hasse es, wenn ich einen Umweg habe. Ob es jetzt im Wandern ist, ob es im Autofahren ist. Ich will effizient sein und meine Kräfte gut einteilen. Ich will dann immer pünktlich sein und alles. Und Umweg ist wirklich schwierig, aber manchmal finde ich das Wort, oder ich finde das Wort eher rund wie besser. Manchmal braucht man mehr als nur einen Anlauf, bis man etwas schnallt. Und es gibt ja die Leute, die immer alles auf den ersten Anhieb schaffen, oder? Und ich mag das ihnen mega gönnen, aber ich gehöre definitiv bei vielen Sachen nicht dazu. Und das ist auch okay. Natürlich machst du es einfacher, aber vielfach brauche ich immer noch eine Ehrenrunde, bis ich etwas begreife, bis ich etwas checke. Und das Schöne ist, Gott hält das aus. Gott hält das aus, wenn du 2, 3, 4, 7 mal 70 mal zum Biblis-Ding eine Ehrenrunde machst. Weil das Band bricht nicht. Solange du das Band willst, wird das Band bestehen bleiben. Wenn du selber das Band willst brechen, dann zieht sich Gott schon zurück. Er nimmt dich ernst. Aber solange du sagst, hey, ich will es eigentlich nicht so, ich will eigentlich mit dir unterwegs sein, dann ist das Band immer da. Egal, welche Ehrenrunde das ist. Ich habe ein gutes Zitat über das oder einen guten Gedanken davon gehört, dass wenn eine Schlange sich hütet, ist es wie etwas, du hast wie ein altes Leben hinter dir lassen. Und vielleicht sagst du, hey, das Kapitel ist abgeschlossen. Und du möchtest es wie eine Schlange einfach so abstreifen und es soll nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich meine, ich finde es gut, sind wir keine Schlange, ich finde das nicht gerade so das Lieblingstier oder so. Und meine Frau kann gar nichts damit anfangen. Aber das Bild finde ich stark. Aber das Problem ist, wir sind keine Schlangen. Wenn wir etwas abstreifen, wenn wir sagen, das gehört nicht mehr zu mir, das lasse ich hinter mir, ich habe das aufgeschafft, ich habe das Gott abgelegt, ich habe das weg von mir, dann heisst das nicht, dass es bis zu unserem Atemzug keinerlei Möglichkeit mehr hat, irgendetwas aufzukommen in uns. Wenn wir eine Vergangenheit haben, das kann immer wieder reinspielen, kann immer den Gedanken aufkommen, die Fleischstöpfe von Ägypten. Wir sind keine Schlangen, weil die Schlangen braucht ihr die Haut gar nicht mehr, die verdorrt dann in der Sonne. Wir können das nicht genau gleich machen. Wenn wir etwas hinter uns lassen, dann hat es immer das Potenzial, dass es wieder aufkommt und schafft in einem. Natürlich kann man es immer wieder wegweisen und sagen, nein, ich habe das hinter mir gelassen, ich lasse das nicht an mich hin. Aber manchmal braucht man Umweg für das. Manchmal begreift man es nicht gerade immer sofort und lebt dann in dieser neuen Freiheit, sondern geht immer ein bisschen zurück so in das Alte hinein. Aber Gott, wie gesagt, hält das aus und er sagt, hey, immer wieder, durch Jesus Christus, ist Vergebung da, ist Annahme, du bist eine neue Entität, du bist in Christus freigesprochen, dein alte Leben darf dich nicht mehr länger prägen. Du kannst es nicht vermeiden, dass gewisse Sachen wieder reinkommen wollen oder gewisse Gedanken reinkommen, aber du kannst es wegweisen, ganz bewusst auch. Und wie gesagt, Gott gibt uns immer die Ehrenrunden. Er steht uns die zu, bis wir es begreifen. Und auch wir dürfen einander geduldig sein, wenn man halt wieder etwas falsch macht, dass wir Geduld miteinander nicht verlieren. Und sagen, hey, wie kann ich dir helfen, dass du wirklich in die Spur kommst. Weil der Hauptpunkt ist, und das ist mein Schlussbild, das ich setzen will, das Hauptbild war ja nicht, dass sie immer zu den Fleischtöpfen wollen. Das Volk Israel hat ja die Hauptschuld gehabt, dass sie das Misstrauen hatten, dass Gott sie wirklich führt. Und für das gibt es eigentlich einen einzigen Moment, was sich das zuspitzt, wie im Hollywood-Film, oder? Es gibt einen Moment, wo sich das alles zuspitzt, wo sich entscheidet, sind sie 1, 2 Jahre in der Wüste oder sind sie 40 Jahre in der Wüste. sind sie nur kurz in der Wüste, weil das ist Gottes Plan. Gottes Plan ist, dass sie einfach Tage durchgehen, da die Sinai Halbinsel und dann fertig. Aber sie haben es dann fertig geschafft, dass eine ganze Generation hat in der Wüste sein musste. Die ganze Generation, die Misstrauen hatte, über den einen Moment, den ich jetzt gerade erzählen würde. Und erst dann haben sie ins gelobte Land gehen, weil Gott hat mit diesen Leuten nicht ins gelobte Land gehen wollen, aber sie haben die Chance gehabt. Und sie haben sie an die Wand gesetzt. Und zwar sind sie vor dem gelobten Land und die haben die 12 Kundschafter ausgesendet. Und die 12 Kundschafter, zwei von ihnen haben gesagt, die Josua und der Kaleb, hey, es ist ziemlich tough dort, aber wir schaffen das. Wir haben schon so viel Wunder erlebt mit Gott. Das ist jetzt noch der letzte Step. Die anderen 10 aber, 10 zu 2 ist noch schwierig, oder? Haben gesagt, hey, nein, die Kästen dort, das können wir nicht vorstellen. Hey, und die Städte dort, sind befestigt und gemacht, also wir kommen dort aufs Dach rüber, bleiben wir lieber da. Manna, jeden Tag. Wüste, Skorpionen, Schlangen. Keine Ahnung. Nein, einfach, wir wollen das nicht. Wunder erlebt mit den 10 Plagen. Wunder erlebt mit dem Wolf im Roten Meer. Wunder erlebt mit den Wolken und Feuersäulen, die Tag und Nacht dort waren. Wunder erlebt mit dem täglichen Manna. Wunder erlebt mit den wöchentlichen Wachteln. Wunder erlebt mit dem, wenn sie Wasser gebraucht haben, ist aus dem Belzen Wasser gekommen. Sie haben Tag ein, Tag aus Wunder erlebt. Aber sie haben es nicht geschafft, das Vertrauen zu hissen. Und sie haben gewusst, sie wollen in das Land. Gott hat ihnen verheißen, das Land. Es ist nicht so, dass sie ein bisschen nice, oh, übrigens, wenn wir gerade schon da sind, gell, da könnte man noch gerade an. So. Es war von Anfang an klar gewesen. Darum sind sie ausgezogen. Wir gehen jetzt endlich in das gelobte Land. Das müssen wir uns mal vorstellen. Sie sind ausgezogen mit dem Ding. Sie sind schon ein, zwei in dieser Wüste gewesen. Nicht nur top motiviert, wie wir lesen. Aber jetzt sind sie vor dieser Schwelle gestanden. Und sie haben das Misstrauen gehabt. Trotz all diesen Wunder. Und das einmal mehr ist mir wieder eingefahren. Wie oft geht es auch in der Kirchenlandschaft so ein bisschen um Wunder? Wer schafft jetzt gerade das Momentum zu haben? Wem geht es gerade ab? Wo ist gerade mega viel Bewegung und Zeichen und Wunder drin? Und Zeichen und Wunder sind wichtig und gut. Es kann etwas pushen, es kann etwas beflügeln und vor allem geschenkt Gott immer den Zeichen und Wunder. Aber wir dürfen nicht den Zeichen und Wunder nachjagen. Weil Zeichen und Wunder haben die Israeliten zuhauf erlebt. Und dennoch haben sie misstraut. Und das ist auch für uns immer wieder eine gute Challenge. Ich könnte heute hier ein mega Wunder machen. Und ich würde staunen und sagen, ja, da lernt es mal nicht nur eine Predigt, sondern das Wunder und so und alles. Aber das Problem ist, ich bin überzeugt davon, dass wir nicht euer Glauben nachhaltig stärken. Das ist eine schöne Geschichte, das ist eine coole Geschichte, ein Zeugnis. Aber das ist nicht, dass der Glauben nachhaltig stärkt. Oder ein anderes Bild, was gut passt, finde ich, in einer Beziehung. Du hast eine mega krasse Kennenlernung, wie der Hollywood-Film, oder rettest deine Verlobte aus den Flammen oder so. Oder hast eine pompöse Hochzeit, hast voller Leidenschaft, voller Emotionen. Was nützt dir das 20, 30 Jahre später? Klar, schöne Erinnerungen, aber das gilt für dich im Alltag. Und auch da ganz einfach, nichts Neues, aber immer wieder gut zu hören und immer wieder einmal zu viel als zu wenig zu sagen, es ist ein tägliches Ja. Es ist ein tägliches Jahr für deinen Partner. Es ist ein tägliches Jahr mit deinem Gott. Nicht grosse Wunder und Sachen, die du erlebt hast, irgendwie als Jungen oder auch als Eltern, ist ja Wurst. Sondern immer wieder neu sagen, Gott, du bist mit mir. Auch am heutigen Tag. Ob ich in der persönlichen Wüste bin oder ob ich in einem Fleischtopf, ist eigentlich ein gutes Bild, bin. Du bist mit mir. Jeden Tag neu wieder. Und das ist etwas, was ich mir immer davor nehme, in all diesen Kämpfen, in all diesen Herausforderungen. Ich will jeden Tag wieder neu dem Gott oder meiner Frau, der Steffi, sagen Ja zu dir. Und egal wie schön unsere Kennenlerngeschichte, egal wie schön unsere Hochzeit ist, egal was wir schon alles erlebt haben, das ist alles noch so schön, schön obendrauf. Aber das tägliche Ja, das Vertrauen, Gott, du bist gut zu mir. Ich will aus diesen Ehrenrunden lernen. Ich will den geraden Weg mit dir gehen. Du weißt das Beste mit mir. Aber du attestierst mir eine Ehrenrunde. Genau das möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, danke vielmals, dass du einerseits so gewaltig und majestätisch bist und so unnahbar. Wir sehen einen Sternenhimmel und es ist einfach zu krass. Und gleichzeitig bist du in Jesus Christus, finde ich, extrem nahbar. Du bist Mensch geworden und in diesem bodenständigen Handeln, in diesem unaufgeregten, erkenne ich so vieles auch, wo mich so anspricht, wo mich anzieht zu dir, himmlischer Vater. Und so möchte ich dir auch bitten für jeden Einzelnen da rein, Vater, oder einfach, dass du ihn segnen tust und auch, ich würde von dem Podcast hören, auch, einfach, dass du uns segnen tust, dass wir in deiner Spur sein dürfen. danke, dass du einfach, dass deine Geschichte eine Geschichte vom Band ist, die du hast. Du bist ein Gott von der Beziehung. Und eine Beziehung ist auch ein Band, wo du nie abbrichst von uns. Du brichst nie von dir aus selber das Band ab. Das schneidest du nie durch. Bis zum letzten Atemzug nicht. Und so bitte ich dich, dass wir immer wieder, in welcher Runde wir auch sind, ob wir in einer Ehrenrunde sind oder wir auf dem geraden Weg sind, dass wir einfach dürfen in deiner Spur sein, dass wir dürfen vertrauen, du bist ein guter Gott. Auch wenn wir es vielleicht nicht spüren, nicht sehen, dass wir das tägliche Ja dürfen schaffen. Das ist alles andere als einfach, das tägliche Ja. Aber wir dürfen einander ermutigen dafür, wir dürfen einander herausfordern dazu, wir dürfen einander ja, einfach unterstützen, das Ja zu geben. Als Ehepaar, als Familie, als als Alleinstehende, dass wir wirklich dürfen mit dir unterwegs sein auf dem geraden Weg. Danke, der gute Gott. Amen. Amen. Wunderbar, Handwerker.